Danke, Andi. Ganz besonders freuen wir uns über den Albrecht und die Rosi. Seid uns herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da sein könnt. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du keine Fehler machst, dass du eines jeden Menschen Leben, lange bevor du etwas zugrunde gelegt und gemacht hast, durchgedacht und durchgeplant und durchgeliebt hast. Und wir wissen dürfen, Vater, dass auch kein Mensch von hier weggeht, bevor du nicht all das an ihm getan und gewirkt hast, was du haben wolltest, um ihn einmal vollends zurechtzubringen. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass unsere Inge in Christus ist, dass sie deinen Sohn Jesus Christus von Herzen lieb hat und dass du sie zum Ziel bringst, dass sie diesen guten Kampf kämpfen durfte. Und Vater, was sie jetzt noch zu kämpfen hat, das weißt du allein. Und ich danke dir, dass wir dir getrost die kommenden Stunden hinlegen dürfen. Du wirst es recht führen, sei es zum Leben oder zum Sterben. Vater, du weißt es und du bist mächtig, alles zu bewirken, was dir gefällt. Ich danke dir, dass wir dir den Uli und die Krauses und alle anderen Kieslers anbefehlen dürfen, dass du sie in diesem Trost einhüllst und festigst und stärkst. Und ja, hab du Dank, dass wir wissen dürfen, Vater, du vermagst alles zu tun, weit über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Ich danke dir jetzt auch von Herzen dafür, dass der Albrecht und die Rosi hier sein können. Ich danke dir für jeden, der da ist, für die Gemeinschaft, dass wir einander haben dürfen, dass wir uns zusprechen und ermuntern dürfen und bestärken dürfen. Lieber Vater, weil du in einem jeden von uns ein neues Leben gezeugt hast, was fähig ist dazu, diese Dinge zu tun, was wir aus uns niemals könnten, hab du von Herzen Lob und Dank dafür. Und so lege ich dir diese Stunde hin, dass du sie verwendest, Vater, zu deiner Verherrlichung und zu deiner Ehre und damit dein neues Leben in uns groß und kräftig und wirksam werden darf. Amen. Amen. Ich lese zur Verkündigung heute aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 2. Kapitel, die Verse 8 bis 16. Da geht es um das Geheimnis des Kreuzes oder das Wort vom Kreuz. Ja, 1. Korinther 2, Abvers 8. Nehme ich 7 noch dazu. Ich lese auch gerne ab 1. Das ist aber mitten im Satz, dann muss ich 6 auch noch nehmen, Albrecht. Ja. Ja. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Äons oder Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Äons, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Äons hat sie erkannt, diese Weisheit. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer den Sinn des Herrn erkannt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn.
Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass wir wieder miteinander zusammen sein dürfen. Auch wenn wir ja ein Stück Wermut in unserem Herzen tragen, und unsere Schwester jetzt leidet, so wissen wir doch, sie in seiner Hand. Und wir wissen, dass der Herr alles eingeplant hat, was geschieht. Auch wenn das uns dann auch hart zum Annehmen ist, immer wieder. Ja? Und das ist es ja dann auch. Es ist ja nicht so, dass es unsere Gefühle nicht berührt. Und da dürfen wir auch niedergedrückt sein, obwohl wir uns freuen dürfen, dass der Herr was Gutes auch aus dieser Sache machen wird. Und das gilt ja für uns auch, denn morgen, ja, heute noch, kann jeden Einzelnen irgendwie sowas treffen. Und wir müssen davor nicht Angst haben, ja, aber wenn es dann passiert, dann betrifft es uns schon sehr hart. Ja. Aber der Herr wird bei ihr sein und bei all den Lieben. Und wir sind ja mit anderen Geschwistern auch verbunden, die verfolgt werden. Und es sind ja wohl die meisten der Gotteskinder auf dieser Erde, die verfolgt werden, die irgendwo in Gefängnissen sind oder sonst wo. Ja, wir haben das letzte Mal, da wir ja den Korintherbrief miteinander betrachten wollen, in kleineren und größeren Abschnitten, je nachdem, wie es eben wird, sind wir das letzte Mal bis zum Vers 8 gekommen und jetzt machen wir halt mitten im Vers weiter. In Vers 6 bis 8 ist ja von diesem Geheimnis die Rede, dass der Herr vor Grundlegung des Kosmos, ja, in der Planungsphase des Kosmos in sich, ja, vorbereitet hat und seine Vorsätze dazu gefasst hat. Und von dieser Weisheit spricht Paulus im Korintherbrief an die Korinther. Und da sind wir jetzt an den Versen, kommen wir heute jetzt an den Vers 9. Er gehört in den Zusammenhang, der ab Vers 6 beginnt und der dann auch bis Vers 16 reicht, den wir, so Gott will, heute Abend auch noch erreichen wollen in der Betrachtung. Und darum geht es eben um die vor den Zeitaltern bestimmte Weisheit Gottes in dem Geheimnis des Christus. Paulus nennt hier den Inhalt des Geheimnisses nicht, obwohl wir davon ausgehen müssen, dass er das den Korinthern gepredigt hatte in den 18 Monaten, die er bei ihnen diente, so wie wir das in Apostelgeschichte 18, Vers 7 lesen können. Sonst könnte er zum Beispiel sie nicht unter die Verwalter der Geheimnisse Gottes zählen. In 1. Korinther 4 spricht er ja davon, dass wir Geheimnisse Gottes zu verwalten haben. Noch könnte er sie ermahnen, dass sie im Verwalten dieser Geheimnisse treu sein sollen, ja? Wenn sie nicht wüssten, um was es inhaltlich dabei geht. Die Fürsten des gegenwärtigen Zeitalters, Sichtbare und Unsichtbare, haben das nicht erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht mit Hilfe der Juden und Römer ans Holz gebracht und damit ihre eigene Niederlage erzeugt haben. Ja, das ist ja das Kostbare, dass Gott aus der Weisheit dieser Welt die Niederlage dieser Welt erzeugt, ja, beziehungsweise ihr erzeugen lässt, und dass er die Lösung des Problems, das dann dabei rauskommt, schon parat hat. Ja. Paulus zitiert hier aus Jesaja 64, Vers 4, denn von alters her hat man nicht gehört, noch vernommen oder hingehört, hat kein Auge irgendeinen Gott gesehen, außer dir, der sich wirksam erwiese für den auf ihn Harrenden. Das Original klingt etwas anders wie das, was der Paulus hier zitiert in diesem Brief. Bei Jesaja geht es darum, dass Jahwe für Israel hörbar unsichtbar wurde, ja, also nicht nur einmal, aber ganz besonders am Sinai damals, als der erste Bund entstanden ist. Mit wenigen allerdings ist er in intimer Form zusammengekommen, so wie etwa mit Mose oder mit David. Und der Herr Jesus Christus, als er auf der Erde erschien, sagte dann zum ersten Mal: Wer mich sieht, sieht den Vater. in einer größeren Öffentlichkeit. Ja, das gab es vorher nicht. Der Herr Jesus hat den Vater in diesem Sinne einer größeren einer größeren Menge Leute offenbar gemacht. In dieser sehr intimen Form ist er im Alten Testament nur wenigen erschienen. Und wehe, sagt Gott hier, oder heißt es hier, dass dieser Gott sich gegen die auf ihn Harrenden wirksam erweist. Paulus bezieht diese beiden Aussagen auf das erstens nicht Sichtbare, das nicht Hörbare, das nicht in Herzen von Menschen gekommene, auf die Offenbarung eben dieses bis Paulus verborgen gehaltenes Geheimnis des Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er bezieht die auf ihn Harrenden, auf die, die ihn lieben. Ja? Also die auf ihn Harrenden sind auch die, die ihn lieben. Und deshalb harren sie ja. Und denen hat er dieses Geheimnis geoffenbart. Das für sie wirksam werden in Jesaja 64, 4, das sehen wir eben in Römer 8, 28, dass er alle Dinge, die uns widerfahren, so wendet und verwendet, dass sie uns zum Guten mitwirken müssen. Wenn bei den Leuten, die uns versuchen, egal ob das Unsichtbare oder Sichtbare sind, die wollen ja uns eigentlich zu Fall bringen mit dem, was da passiert. Ja. Das wollen auch jetzt unsere Geschwister, die jetzt an dem Bett von ihrer Mutter und Verwandten stehen, ja, die sollen ja dazu gebracht werden, dass sie gegen Gottes Handtuch werfen, angesichts dieser Not. Ja. Und jetzt macht es Gott so, dass die Situation, die als Versuchung zum Fall gedacht ist, ja, dass er sie so wendet, dass was Gutes dabei rauskommt. Das muss Gott eigentlich jedes Mal machen. Weil Versuchung hat immer den Hintergrund, dass wir fallen sollen. Ja? Und weil es Gott aber so hindreht, dass wir nicht fallen, sondern da durchkommen. Ja? Deshalb dreht er alles so hin, dass es uns zum Guten mitwirken muss. So steht es eigentlich vom griechischen Text her im Römer 8. Und das sollen wir täglich in unseren praktischen Alltag mitnehmen. Solange alles gut läuft, ist es kein Problem. Ja? Aber eben, wenn wir vor einer Wand stehen, ja, und es nicht weitergeht, dann wird es sehr handfest. Die Verse 10 und 11 drücken dann auch das mit unseren Sinnen nicht Wahrnehmbare aus. Und er sagt dort, Gott hat es geoffenbart oder enthüllt durch seinen von ihm herkommenden Geist. Denn so begründet er weiter, alles wird ergründet oder untersucht oder ergründet durch Geist. Bei Geist steht hier kein Artikel, es ist also die Kraftwirkung, die sich durch Gottes Geist und seines Sohnes Geist in uns auswirkt. In Galater 4, Vers 6 sagt Paulus, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Und dieser Geist seines Sohnes, das ist der Geist der Sohnschaft, den wir aus Römer 8, Vers 15 so genannt bekommen, den der Vater in unsere Herzen sandte oder, wie er in Römer 5, Vers 5 sagt, ausgegossen hat. Und dieser Geist ist in unserem Vers gemeint. Und der erforscht auch die Tiefen Gottes. Das heißt, diese Kraftwirkung verbindet uns unausgesetzt mit dem Vater und dem Sohn, als wenn wir im Bild gesprochen durch eine feste, unzertrennbare Leitung an den Vater und an den Sohn angeschlossen wären. Ja. Das ist ja wie ein Gerät, das man in die Steckdose steckt, da ist ja der Strom da, ob das Gerät nun was tut oder nicht. Ja, der Strom ist schon da und in dem Moment, wo man es braucht, braucht man nur den Schalter umlegen und dann passiert was. Ja, es wird Licht oder irgendeine Kraftwirkung entsteht. Und genauso ist es mit uns, dass wir ständig, auch wenn uns das nicht bewusst ist, fest mit unserem Gott verbunden sind. Auch dann, wenn wir eben krank sind, ja, wie unsere Schwester jetzt, und das bewusst nicht wahrnehmen, da ist trotzdem diese Verbindung immer da. Das ist etwas, was wir immer wieder auch praktisch in unserem Alltag uns bewusst machen müssen. Ja. Wo wir meistens nicht dran denken, wenn wir nach unten gucken, denken wir nicht dran, dass da eine Verbindung nach oben da ist. Ja. Oft passiert es eben, also mir geht es wenigstens so. Ja, wir dürfen damit unausgesetzt rechnen, nicht weil wir das fühlen, ja, ist ja auch immer wieder das Problem, sondern weil es hier geschrieben steht. Deshalb dürfen wir damit können und dürfen wir damit rechnen. Alles Übrige im Kosmos ist Veränderungen unterworfen und das meiste eben buchstäblich zum Untergang bestimmt. Aber nicht diese Verbindung zu unserem Gott. Vers 11 erklärt nun weiter, dass der Menschengeist das Innere des Menschen kennt, so auch Gottes Geist, was in Gott ist. Es entspricht eben der Tatsache, dass der Mensch ein Abbild oder ein Schattenriss von Gott ist. Lasset uns Adam machen in unserem Bild, sagt die Schrift in 1. Mose 1, 26. Uns, ja, da reden also zwei miteinander und der eine sagt zum anderen, lasset uns Adam machen in unserem Bild, in unserem Gleichnis. Ist ja logisch, wer da mit wem redet, ja, da redet der Vater mit dem Sohn, anders kann das gar nicht sein. Aber das wollen wir jetzt nicht näher beleuchten. Und Paulus stellt den Geist des Menschen allgemein dem Geist Gottes gegenüber. Er sagt zum Beispiel in Römer 8, Vers 16, das kennt ihr ja auch, der Geist, hier ist eben Gottes und Christi Geist gemeint, selbst mitbezeugt oder zeugt zusammen mit unserem Geist, nämlich dem Geist des natürlichen Menschen, der in uns ist, von Gott her, dass wir Gottes Kinder sind. Es läuft also ein Zeugnis in unserem Herzen ab. Ja? Das eine ist der Menschengeist und das andere ist Gottes Geist, der dem Menschengeist bezeugt, du bist jetzt Sohn Gottes, kannst Abba Vater sagen. Nach Galater 4, Vers 6 oder eben Römer 8, Vers 15 und 16. Der natürliche, besser müsste man eigentlich sagen, der seelische Mensch hat also bereits schon ein gewisses Maß an Gottes Geist behalten. Aber eben nach dem Fall Adams offensichtlich so stark abgedämpft, dass dieser Menschengeist geistliche Dinge, die direkt von Gott kommen, gar nicht fassen kann. Nicht mehr fassen kann. Ja? Weil Gott es so weiter runtergedreht hat, dass es gar nicht geht. 1. Korinther 2, Vers 14 steht es ja, ne, weil er unter die Sünde verkauft ist. Das heißt, ein Mensch, der normalerweise, wenn er geboren wird, eben unter der Last der Sünde steht, da kann er nichts dafür, der wird so geboren. Der hat keine Antenne mehr, könnte man sagen, zu Gott. Er kann Gott nur noch an seinen Werken der Schöpfung wahrnehmen, also nur indirekt. Aber das kann er natürlich, und dass diese Überlegung stimmt, das finden wir etwa im Hiob 34, Vers 14 und 15. Hiob 34, 14 und 15, dort sagt der Elihu über Gott, wenn er, also Gott, sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist, und dort steht das Wort für Geist im Hebräischen Ruach, also der Geist Wind, und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube zurückkehren. Nachdem Jahwe Elohim in 1. Mose 2, Vers 7 den Odem der Leben in den noch leblosen Leib Adams hineingeblasen hat oder hauchte, dann wurde der Adam zu einer lebendigen Seele. Also der Fleischleib, der lag schon da, aus Erde gemacht, und Gott hat jetzt zwei Dinge eingeblasen in seine Nase, nämlich den Geist einerseits und den Odem. Da die Seele nicht grundsätzlich sterben kann, muss sie über den Hauch Gottes zusammen mit dem Geist in den Leib hineingekommen sein. Anders können wir das uns nicht vorstellen. Da aber die Seele die Person des Menschen repräsentiert, nennt die Schrift nach diesem Vorgang Adam eine lebendige Seele. Denn die Seele des Menschen ist es auch, die sündigt. Und daher musste sie durch die Seele des Sohnes Gottes losgekauft werden. Ja? Die Seele des Sohnes war das Lösegeld für meine Seele, für jede Seele, die in Sünde gefallen ist. Ja? Jesu Seele, sein Selbst, ja, seine Person war das anstatt Lösegeld, heißt es sogar einmal wörtlich im griechischen Text. Wer will, ich sage es einfach mal auf Band hier, kann sich auch noch zu dem Thema Psalm 49, Vers 7 und 8 aufschreiben. Jesaja 53, 10 bis 12, das sind die wichtigsten Verse zu dem Thema dort. Dann Matthäus 20, 28 und 1. Timotheus 2, Vers 5. Alle Stellen, die ihr sicher mehr oder weniger auswendig könnt. Um auf das Wort in Hiob 34 zurückzukommen, gilt also, der Geist ermöglicht erst grundsätzlich das Leben allen Fleisches, also auch der Tiere. Auch sie werden mit diesem Wort unter den Begriff Fleisch gerechnet. Also wenn Gott seinen Odem und seinen Geist zurückziehen würde, würden nicht nur die Menschen sterben, sondern alles, was Leben hat. Ja? Und so ist also das Leben irgendwo mit Gottes Geist verbunden. Und wenn der den zurücknimmt, dann hört das Leben auf. Ja. Auch, wie gesagt, sonst, und vom Menschen heißt es extra noch dort, weil er ja aus Staub genommen ist und Gott mit in Handarbeit, ja, dürfen wir ruhig so annehmen, so steht es eben da, in Handarbeit diesen Menschen geformt hat, in seinem Bild, hat er durch den Geist und durch Einhauchen von Geist und Seele diesen lebendig gemacht. Wenn Gott seinen Geist und Odem zurückzieht, wird Geist und Seele zusammen vom Leib getrennt. Und genau das versteht die Schrift unter Sterben und nichts anderes. Ja. Der Mensch stirbt, ja, dann trennt Gott Geist und Seele vom Körper. Er macht genau das Gegenteil von dem, was er in 1. Mose 2, Vers 7 gemacht hat. So einfach sind die Zusammenhänge, obwohl da natürlich noch tausend Fragen entstehen, können wir aber alle aushalten, bis der Herr das dann vollends richtig klärt. Ja? Aber mir reicht es vollkommen, was ich jetzt eben versucht habe, in wenigen Worten zu sagen. Die Seele stirbt nicht und sie geht beim unerretteten Menschen nach wie vor in den Sheol oder in den Hades. Sheol ist Hebräisch, Hades Griechisch. Und jetzt kommt der Unterschied. Wer aber durch Jesus entschläft, so nennt der Paulus die Heiligen, in denen Christus wohnt, der lebt auch, wenn er sterben sollte, sagt der Herr Jesus selber. Ja? Die Seele, beziehungsweise, ja, so erklärt der Herr der Martha das, der Schwester des eben entschlafenen Lazarus, in dem Gespräch zum Thema Auferstehung. Wir lesen in Johannes 11, Vers 24 und 25, und das ist ja zum Beispiel eine Stelle, die darf eigentlich an keiner Beerdigung fehlen. Ja, weil das ist die Hoffnung, die wir haben. Da heißt es, Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Was hat die Martha geglaubt? Die hat an Hesekiel 37 geglaubt, ja? Dass die Totengebeine lebendig werden. Und wenn da zweimal steht in Hesekiel 37, dass so die Gräber öffnen wird, dann macht er das wirklich. Ja, das wird nicht symbolisch gedeutet. Ja, wer symbolisch deutet, der entfernt sich hier von der Schrift. Ja, Gott wird die Gräber tatsächlich öffnen. Und diese Hoffnung hatte die Martha. Sie dachte nicht dran, dass der Herr Jesus ja was ganz anderes meint. Er sagt nämlich weiter, Jesus sprach zu ihr, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er sterben sollte. Ja, das ist ein wunderbarer Ausdruck. Darf man hier jetzt nicht stehen bleiben? Das ist ein Hinweis, ja, dass das Tausendjahrreich damals so nahe war, ja, zum Händen greifen. So heißt es wörtlich, der wird leben, auch dann, wenn er sterben sollte. Paulus bestätigt diese beiden für Menschen in Christo einzig gültigen Zustände. Das heißt Zustand 1, Leben im Geist, ja, in Christo hier. Wenn wir sterben, dann leben wir direkt weiter. So sagt es der Herr selber hier. 2. Korinther 5, Vers 8 und 9. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leib, ja, den ich jetzt an mir trage, und zusammen mit Christus sein. Einheimisch bei dem Herrn. Und jetzt fährt er weiter. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Und das Beeifern oder die Ehre da reinzusetzen, ihm, unserem Herrn und Haupt, wohlgefällig zu sein, erfährt also durch das Sterben als die Trennung von Geist und Seele vom noch sterblichen Leib keine Unterbrechung nach diesem Wort. Ja? Weil wenn ich einheimisch in dem Leibe bin und dem Herrn wohlgefällig leben möchte und er sagt, wenn ich aus diesem Leibe rausgehe, das heißt, meine Seele und mein Geist getrennt werden vom Leib, dann geht dieser Prozess weiter, dass ich meinem Herrn wohlgefällig sein will. Also gibt es da keine Unterbrechung. Sehr logisch. Und die Bestätigung haben wir zum Beispiel auch im Hebräerbrief. Dort sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 11, Vers 13 bis 16, wenn ihr das mal aufschlagen wolltet, Hebräer 11, 13 bis 16, also eine direkte Parallele zu den beiden anderen Worten, Johannes 11 und 2. Korinther 5. Diese alle, von denen dort bis dahin die Rede war, das fängt bei Abel dort an, diese alle sind im Glauben oder dem Glauben entsprechend gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde oder im Land seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen oder begehren. Und jetzt geht es weiter. Wenn sie aber an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, also das Land, in dem sie tatsächlich dort durch auf Gottes Anweisung hin gelebt haben, wie der Abraham im verheißenen Land, ja, dann hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Und jetzt kommt der Vers, den ich jetzt meine. Jetzt aber, das heißt, im gestorbenen Zustand, ja, trachten sie nach einem besseren, das ist himmlischen. Weil er spricht ja hier von den Gestorbenen. Ja, nicht von seinen Briefempfängern an der Stelle, Vers 16. Ja. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Also ist hier eindeutig von bereits Entschlafenen die Rede, die aktiv, also dort, wo sie sich augenblicklich aufhalten, ja, das wissen wir nicht genau wo, aber irgendwo zusammen mit dem Christus sind, wie Paulus in Philipper 1, 23 zum Beispiel sagt, da trachten sie nach dem himmlischen Vaterland. Und es ist natürlich von einem außerkosmischen Vaterland die Rede, ja, das dürfen wir annehmen. Und auch die Antwort des Herrn Jesus an die Sadduzäer bezüglich der Auferstehung gibt uns einen klaren Blick über diese Zusammenhänge. Er sagt nämlich dort in Lukas 20, Vers 37 und 38, dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet in dem Dornbusch, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und jetzt kommt noch ein interessanter Nachsatz. Denn für ihn leben alle. Das heißt, die bereits Gestorbenen leben offenbar für den Herrn. Ja? Wie das genau aussieht, wissen wir nicht. Aber so steht es halt da. Und es passt logisch in die anderen Stellen, in den anderen Zusammenhang rein, den wir vorhin gelesen haben. Natürlich leben sie nicht in der Vorstellung oder der Erinnerung Gottes. Ja, sonst würde der Hebräerbriefschreiber das hier, der Herr Jesus das anders gesagt haben. Ja. Dann würde er gesagt haben, ja, das ist ja klar, dass die doch leben, denn der Herr erinnert sich an Jakob und an den Abraham. Ja. Aber die leben offensichtlich für ihn. Natürlich haben sie noch keinen Geistleib, denn die Auferstehung steht ja noch aus. Ja, also das ist ja wohl klar. Der Herr Jesus sagt der Martha auch nicht, dass wenn sie weiterlebt, dass sie gleich einen Auferstehungsleib hat. Das steht nicht da. Ja, aber irgendwie lebt sie weiter. Oder lebt der Lazarus weiter, von dem er hier ja spricht. In der Zusammenschau eben dieser Worte ergibt sich für uns ein recht klares Bild, wie unser Zustand nach dem Ablegen der noch sterblichen Leibeshülle beschrieben werden kann. Eben in unseren Worten, die wir hier fassen können, in unseren Dimensionen. Natürlich sind da noch hunderte Fragen offen. Ja, das ist ja echt klar. Wir sind ja nicht zufrieden mit dem, was ich jetzt gerade dazu gesagt habe. Aber es sind Fragen, die wir können problemlos aushalten, bis es soweit ist. Nun weiter in dem Zusammenhang in 1. Korinther 2, Vers 11. Weil wir als Heilige eben aus Gott in Christo Jesu sein dürfen, so haben wir über Gottes und Christi Geist jetzt den direkten Zugang zu göttlichen Dingen. Und das entspricht dem neuen Menschen, den Gott dadurch schuf, dass wir aus ihm in Christo Jesu eine neue Schöpfung sind. So steht es in 2. Korinther 5, Vers 17. Jetzt sind wir bereits in Christo eine neue Schöpfung. Warum Schöpfung? Weil eben unsere Seele und unser Leib durch die Innewohnung des Geistes zu einem neuen Menschen geworden ist. Ja, der ist zwar noch nicht ganz neu, aber es ist, wie Paulus sagt, Neues geworden. Und Paulus sagt in Römer 6, Vers 4 sogar, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Also unser Leben unterscheidet sich fundamental von dem Leben eines jeden Menschen, der eben Christi Geist noch nicht in sich hat. Ja, den Unterschied, den registrieren wir in der Regel nicht so arg, ja, weil wir sind nicht so viel anders. Und wir haben vorher in dem wunderschönen Lied gesungen, ja, dass die Gotteskinder eigentlich in vielen Dingen auch nicht anders sind wie die anderen. Die essen, die schlafen, ja, und die freuen sich und sie trauern und so weiter. Und doch sind sie im Grunde neu. Es ist Neues geworden. Danken wir da mal täglich dafür, dass jetzt was Neues geworden ist. Also ich vergesse das immer wieder. Ja, möchte mich jetzt auch selber am Kragen nehmen und mich selber ermahnen. Den Geist Christi zum Beispiel, den empfingen die Jünger bereits vor Pfingsten. Da wird wenig drüber geredet, aber das ist so. Ich lese das jetzt gleich vor. Wir haben diesen kostbaren Vorgang in Johannes 20, 21 und 22. Und dort wird es auch deutlich, weil der Herr Jesus, der ja dessen Geist unser Gott in uns hineingegossen hat, ja, der stand ja direkt vor ihnen, als das passierte damals. Sowas haben nur die Jünger damals erlebt. Ja, wir erleben das zwar auch, aber der Herr ist für uns nicht sichtbar. Und nach der Auferstehung war aber der Herr Jesus für die Jünger sichtbar. Und er hat ihnen den Geist so gegeben, wie der Herr den uns gegeben hat, in der gleichen Weise. Wir lesen in Johannes 20, 21, 22. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede euch, gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, jetzt hören wir mal ganz genau wörtlich zu, was da steht, hauchte er in sie hinein und spricht zu ihnen: Empfanget Heiligen Geist. Haben sie denn jetzt empfangen oder nicht? Natürlich. Und ja, kam der Geist an Pfingsten nicht nochmal? Natürlich, aber das war eine ganz andere Sache an Pfingsten. Ja, dort haben sie den Auftrag bekommen und sind sie mit dem Geist beauftragt worden, jetzt zu predigen. Aber diese Neuwerdung dieser Jünger, dass sie in Christo wurden, ja, das ist hier passiert, direkt nach der Auferstehung Jesu. So steht es einfach da. Ja. Und das dürfen wir so erkennen und fassen, weil es genau der gleiche Vorgang ist. Und wenn ihr euch an 1. Mose 2, Vers 7 erinnert, was ist denn da passiert? Was hat Gott gemacht? Seinen Geist und den Odem in den leblosen Körper in die Nase geblasen bei Adam. Ja? Also war das im Grunde ein ähnlicher Vorgang. Nur der Unterschied besteht darin, dass damals tatsächlich der Leib leblos war und wir jetzt eben im Fleische leben, und wenn wir den Geist empfangen, lebt der Körper ja noch. Aber der Geist kommt trotzdem rein und deshalb passiert was Neues. Deshalb ist was Neues geworden. Deshalb wandeln wir jetzt in der Neuheit des Lebens. Also ganz kostbare Zusammenhänge. Ich muss jetzt weitermachen an der Stelle. Vers 12. Der beantwortet die Frage, wozu wir Gottes Geist empfangen haben. Und zwar eigentlich recht unerwartet. Wir würden eher denken, dass wir nach Empfang des Geistes nun auch im Geist unser Leben führen sollen. Das ist auch richtig. Aber der Paulus sagt hier was ganz anderes. Wozu wir den Geist haben? Wir lesen etwas genauer wiedergegeben dort in der Stelle, Vers 12. Wir haben nicht den Geist des Kosmos empfangen, also den Geist, der auch in diesem Kosmos alles am Leben erhält, sondern den Geist aus Gott, damit wir das von Gott in Gnade Erwiesene mit geistlichen Augen erfassen. So müsste man die griechischen Worte von ihrer Bedeutung her eigentlich wiedergeben. Also noch einmal, wir haben nicht den Geist des Kosmos empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir das uns von Gott in Gnade Erwiesene mit geistlichen Augen fassen. Vor einem Gott wohlgefälligen Wandeln und Leben müssen wir erst einiges erlernen und wissen. Nämlich erst wenn ich was erlernt habe, dann kann ich das anwenden. Dann kann das im Leben umgesetzt werden. Und das griechische Wort Eido, das hier meist mit Erkennen wiedergegeben ist, das hat ursprünglich etwas mit Sehen zu tun. Und darum lautet es eben wie gelesen, damit wir das von Gott in Gnaden Erwiesene mit geistlichen Augen fassen. Das heißt, wir sehen praktisch in unserem Innern buchstäblich die Worte Gottes. So versteht es der Grieche her von seinem Denken. Also wir sehen etwas und damit erfassen wir es. Wenn ich das Gerät sehe, dann kann ich mir sofort was darunter vorstellen. Wenn mir das jemand am Telefon beschreibt, komme ich nicht unbedingt auf alle Details, die das Gerät an sich hat. Wenn ich aber hier drauf gucke, dann sehe ich es mit einem Blick. Und genau so ist der Vorgang. Ja? Wenn der Herr uns etwas eröffnet, ja, dann können wir das praktisch direkt erkennen und sehen. Und deshalb kommt dieses Wort eben von sehen her. Und daraus folgt dann in einem zweiten und dritten Schritt ein festes Wissen und das wiederum geht in Erkenntnis über. Das heißt, wenn ich etwas erkenne, dann bin ich in der Lage, das auszuleben, das anzuwenden, das auswirken zu lassen, was ich vorher mit geistlichen Augen erfassen konnte. Und das in Gnade erwiesene, so heißt der Ausdruck hier, in Vers 12, den finden wir auch in Epheser 4, Vers 32. Und dort hat es mit dem Vergeben zu tun. Ja? Epheser 4, Vers 32 und Kolosser 3, Vers 13 verwendet Paulus zweimal genau denselben Ausdruck, das in Gnaden erwiesene. Das heißt, das, was ich von Gott empfangen habe, ist ein Gnadengeschenk. Das habe ich nicht verdient. Ich kann es von Gott nicht einfordern, sondern es ist etwas, was der Herr mir aus freien Stücken gibt. Und die ganze Gottesoffenbarung hier ist das. Ja, das ist gemeint. Das, was hier geschrieben steht, das ist etwas, was der Herr uns in Gnaden erwiesen hat. Und das können wir dann mit Hilfe des Geistes erfassen. Epheser 4, Vers 32 ist etwas sehr Praktisches. Da sagt Paulus, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander Gnade erweisend, gleich wie auch Gott in Christo euch Gnade erwiesen hat. Paulus fährt deshalb konsequent weiter. Werdet nun, nicht seid, werdet nun Nachahmer Gottes, steht da. Was ganz Erstaunliches. Nachahmer Gottes. Als geliebte Kinder. Eben auch, indem wir einander Gnade erweisen. Und es gibt wohl keine Gemeinschaft auf der Erde, die ohne das Gnadenerweisen auskommt. Ja. Übersetzungen schreiben meistens vergeben, was natürlich auch richtig ist, aber dahinter steckt Gnade erweisen. Ja, wenn mir jemand etwas Böses tut, dann kann der mir was Böses tut, nicht erwarten, dass ich ihm Gnade erweise. Dann kann er höchstens darum bitten und sagen, du, ich habe dir wehgetan, verzeih mir bitte. Aber ich darf darauf gar nicht warten, sondern was muss ich tun? In dem Moment, wo mir jemand Böses erweist, muss ich Gnade erweisen. Warum? Weil Gott mir vorher schon in Christo Gnade erwiesen hat. So ist die Regel Gottes an der Stelle. Ja. In Kolosser 2, 13, da kommt vorausgehend vor diesem Ausdruck in Vers 32, sagt er dort, habet angezogen, erstens als Auserwählte Gottes, zweitens als Heilige und Geliebte, drittens Geliebte. Das heißt, wir sind es schon, wir sind Auserwählte Gottes, wir sind Heilige, wir sind Geliebte. Und deshalb kann jetzt der Paulus weiterfahren, dass wir herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut einander ertragend und euch gegenseitig Gnade erweisend, wenn einer Klage hat, wider den anderen. Also sobald ich gegen irgendjemand von euch oder sonst jemand eine Klage habe, was muss ich dann machen? Gnade erweisen. Ob der andere, gegen den ich was zu klagen habe, kommt und um Verzeihung bittet oder nicht. Ja? Und das ist das Schwierige. Ja, also mir fällt es schwer. Ich will, ja, muss das einfach bekennen, das ist so. Aber der Herr kann das von mir verlangen. Warum müssen wir dazu aufgerufen werden, weil das nicht immer so einfach ist und weil es eingeübt werden muss. Das muss ich üben. Ja, das kann ich nicht von heute auf morgen. Je nach Schwere des Falls, ja, wenn mich jemand jetzt verleumdet hat, dass 1000 Leute, die vorher gut von mir geglaubt haben, jetzt plötzlich was Schlechtes von mir denken, dann ist es einfach nicht so einfach, da Gnade zu erweisen. Aber weil Gott uns sagt, du bist auserwählt, du bist heilig, du bist geliebt. Und deshalb kannst du das jetzt lernen, Gnade erweisen. Aus dem Grund. Ich wähle dich nicht erst dann aus und mach dich heilig und spreche dich heilig und lieb dich, wenn du das gelernt hast, sondern das ist schon da. Das heißt, die Voraussetzung, dass ich das auch üben kann, hat Gott in mein Leben schon gelegt. Dadurch, dass ich aus ihm, in Christo Jesu bin. Dass ich eine neue Schöpfung bin. Und so rum kann man ermahnen. Ja? Anders ist Ermahnung gar nicht zulässig. Ja? Und Gott macht es auch nicht. Er verlangt von niemand etwas, wofür er nicht die Voraussetzungen schafft, dass man das kann, lernen kann, ja, ausüben kann. Vers 13 jetzt. Genau das, was Gott dem Leib Christi vermitteln will, predigte Paulus den Korinthern. Und daran erinnert er sie in seinen Briefen, daran natürlich, hat er nicht in jedem Brief das gesamte Evangelium, das er verkündigt hat, niedergeschrieben, sondern eben in jedem Brief ganz spezielle Teile, die eben in den Zusammenhang des Briefes hineingehören. Deshalb finden wir nicht in allen Briefen das gesamte Evangelium des Paulus, sondern die Summe aller Briefe bilden das Evangelium des Christus. Nochmal den Satz, deshalb ist das gesamte Evangelium des glückseligen Gottes in die Gesamtheit der Briefe verteilt. Und deshalb kann ich keinen der Briefe für weniger oder mehr wert halten, oder ich kann die Briefe auch nicht in weniger und wichtigere Briefe einteilen. Das geht nicht. Ja. Sondern ich muss die Gesamtschau betrachten. Paulus erinnert die Korinther hier, dass die Worte, die er in den Predigten und Briefen verwendet, nicht auf menschlicher Weisheit beruhen. Er verwendet auch nicht überredende Worte der Weisheit, wie die Philosophen, sondern wie er in unserem Vers etwas wörtlicher wiedergegeben sagt, sondern in von Geist Gelehrtem. Ja? Das heißt, der Geist belehrt mich über das, was geschrieben steht. Und das dürfen wir, so wie das Paulus hier ausdrückt, in demselben Sinn verstehen, wie der Herr Jesus einst zu seinen Jüngern in Johannes 6, 63 sagte, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts oder es unterstützt mich nicht. Und jetzt kommt der Satz, die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Also alles, was der Herr Jesus mündlich ausgesprochen hat, ist Geist und Leben gewesen. Ja? Das, was wir hier geschrieben haben, natürlich erst recht auch. Wenn die Worte während Jesu Erdenwandel schon Geist und Leben waren, wie viel mehr das, was er Paulus aus seiner Position zur Rechten des Vaters offenbarte. Ja? Das ist ja erst recht Geist und Leben, weil er war ja da sogar in der Sphäre, ja, wo alles herkommt, ja, vom Vater. Deshalb können wir sagen, dass das ganze offenbarte und niedergeschriebene Wort ist bereits Geist und Leben. Es trägt das Leben Gottes in sich. Alles, was zwischen den Deckeln ist. Ja, hier. nicht ausgenommen. Die zweite Vershälfte in Vers 13 lautet, indem wir Geistliches mit Geistlichem vergleichen oder deuten oder zusammenbringen, ja, dass wir verschiedene Teile der Schrift durch die Wirkung des Geistes in eine Kette legen können und sagen, aus dem wird das, aus dem wird das, aus dem wird das. Das kann ich nur mit Hilfe des Geistes machen. Und so ist das griechische Wort auch in seiner Bedeutung sehr vielschichtig. Und es heißt, dass ich Geistliches mit Geistlichem vergleichen, deuten, zusammenbringen, beurteilen oder interpretieren kann. Die Septuaginta zum Beispiel, die verwendet dieses Wort auch an der Stelle, wo es um die Deutung der Träume geht, beim Josef etwa, wo der Bäcker und der Wunschschenk ihre Träume erzählen und der Josef die Träume deutet. Ja, dieses Deuten, das steht im Grunde hier auch, das verwendet der Paulus an der Stelle. Und zu diesem Deuten brauche ich den Heiligen Geist. Ja. Ich muss also das, was bereits Geist und Leben ist, zusammen mit dem Geist, der in mir ist, erfassen. Ja. Und erst dann geht es. Weil wenn ein Weltmensch die Schrift liest, dann versteht der Weltmensch die Schrift nicht. Warum nicht? Die ist zwar Geist und Leben, aber er hat den Geist nicht, der das lebendig macht. So hat der Paulus ja zum Beispiel gesagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Und was ist jetzt passiert? Es war nur gepflanzt und begossen. Was fehlte zunächst? Das Leben. Wer muss das geben? Gott. Ja? Also das, so ist es auch mit dem Wort. Das Wort ist gegeben, wird aber erst dann lebendig, ja, wenn es durch den Geist, der in mir ist, zum Leben erweckt wird, quasi. Ja. So ist es auch in mir. Wenn ich jetzt jemand anpredige, dann ist es gut, wenn ich ihm als Zeugnis Wort Gottes sage. Dann hat er das gehört, dann fällt es rein und da liegt es. Und jetzt muss Gott das lebendig machen und das macht er zu seinem Zeitpunkt. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder auch Zeugnis geben. Ich gehe weiter zum Vers 14. Wir hatten schon gesehen, dass der natürliche oder der seelische Mensch den Geist eben noch nicht hat. Er ist nicht aus Gott geboren. Der Geist ist so weit reduziert, dass zwar physisches Leben möglich ist, aber weiter nicht mehr. Das hatten wir eben vorhin behandelt. Das heißt, der natürliche oder seelische Mensch ist grundsätzlich unfähig, von sich aus zu Gott Verbindung aufzunehmen. Eben das vom Geist Gelehrte aus Vers 13 zu kennen, dann zu unterscheiden, zu bewerten, zu verstehen und in seinem Leben anzuwenden. Und wir dürfen jetzt auch keinesfalls von einem seelischen Menschen das erwarten. Wenn jetzt ein Fremder da reinkommt, ja, und nur der Mensch das erste Mal das Evangelium hört, dann kann ich, wenn der rausläuft, nicht verlangen, dass der das, was er hier akustisch gehört hat, sofort erfasst und in sein Leben umsetzt. Das kann der erst, wenn er von Neuem geboren ist. Ja, wenn der Herr vorher das Gepredigte in ihm lebendig macht. Dann kann er nachher rauslegen und sagen, heute habe ich das Wesentliche in meinem Leben kapiert. Ja, ich muss von Neuem geboren werden. Ja, wenn das ein Mensch sagt, dann können wir Halleluja sagen. Dann ist eigentlich gewonnen. Dann fehlt nicht mehr viel. Dann kann man dem helfen, den nächsten Schritt zu tun. Aber genau so muss es laufen. Und deshalb können wir von Weltmenschen nicht verlangen, dass sie nach Gottes Ordnung leben. Gott muss immer den ersten Schritt tun durch seinen Geist. Muss er das nicht auch bei uns? Ja, brauchen wir nicht auch seinen Geist, damit er uns das Wort lebendig macht? Natürlich. Es passiert immer wieder neu, ja, sobald ich in der Schrift lese. Wir aber, in denen Christi Geist und damit er selber wohnt, können jetzt das vom Geist Gegebene unterscheiden. Von dem eben, was sonst geschieht um uns her. Vers 15 heißt deshalb nun, der Geistliche beurteilt oder er unterscheidet oder prüft oder bewertet alles. Also das Sichtbare und vom Geist Gelehrte gleichermaßen. Auch dort hat das griechische Wort mehrere Bedeutungen. Wir erkennen unschwer, dass wir darin wachsen und Erfahrung sammeln müssen. Und wenn die geistliche Reife zunimmt, wird dann auch immer besser und feiner unterscheiden können, was gut ja, für uns ist, was besser ist, was wohlgefälliger ist, als was gut ist. Ja. Solche Unterscheidungen können wir erst wachstümlich machen. Wir lernen dann, Dinge zu Ende zu denken oder bis ganz zum Ende durchzudenken. Ja, da unterscheiden wir uns ja vom Weltmenschen. Der Weltmensch, wenn man mit dem ins Gespräch kommt, dann merkt man relativ schnell, dass der jetzt plötzlich in seine Gedanken entweder eine Wand läuft oder dass er links oder rechts ausbiegt. Nämlich immer an der Stelle, wo es jetzt darum geht, auf das Wesentliche zu kommen. Ja? Ob es einen Gott gibt, ja, und dann merkt man, für den darf es kein Gott geben. Warum? Weil wenn es den gäbe, dann hätte das für ihn Konsequenzen. Ja? Und dann merkt man, da driftet der in seine Gedanken ab. Und das ist das, was wir lernen, dass wir Dinge zu Ende denken, dass wir bis zum Ende hin durchdenken und nicht im Geschöpflichen hängen bleiben müssen, so wie die Menschen um uns. Der Herr Jesus hat dazu auch was gesagt. Wenn wir nämlich als Glaubende etwas geistlich handeln, ja, wenn wir nach den Prinzipien unseres Gottes, unser Leben leben, dann wird es uns begegnen, dass der Weltmensch um uns sagt, die ist nicht ganz dicht im Kopf oder der ist von vorgestern. Ja, warum? Weil er nicht so tickt, wie die Welt tickt. Ja. Und schön ist, wenn das die Menschen, die um uns sind, merken, dass der oder die ganz dicht ist im Kopf. Ja. Warum? Weil sie nach Gottes Prinzipien leben. Und da dürfen wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern uns freuen drüber, dass es wieder jemand gemerkt hat. Vielleicht denkt derjenige dann auch mal drüber nach, warum die oder der anders tickt wie er. Das wäre schön. Der Herr Jesus beschreibt es dem Nikodemus in wunderschönem Wort in Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und es kommt schön. Also ist jeder, der aus dem Geist gezeugt oder geboren ist. Ja? Deshalb sagen die Leute zu Recht, die ist ja von einem anderen Stern oder der ist nicht von hier, ja, oder sowas. Das merken die. Deshalb, warum? Weil wir aus dem Geist leben und die Antenne haben die Leute nicht. Das heißt, sie sind da vor einem unlösbaren Problem. Und deshalb kommen dann solche Sprüche. Dürfen wir uns drüber freuen und sie nicht verurteilen, sondern eher ins Gebet nehmen. Unser Bürgertum ist nicht mehr in diesem Kosmos, sondern eben in den Himmeln und zwar in denen außerhalb des Kosmos. Von dort her erwarten wir ja auch unseren Herrn Jesus, der dann unseren Leib noch verwandeln wird. Dazu ist aber noch wichtig zu bemerken, dass dieses Wissen, das wir durch den Geist Gottes haben, auch seine Grenzen hat. Ja? Das heißt, der Geist erforscht zwar die Tiefen Gottes und wir dürfen auch die Tiefen Gottes erkennen. Aber wir können natürlich nicht alle Tiefen erfassen, das ist klar. Der Herr kann das nicht zulassen jetzt. Und das begrenzende Wort dazu ist in 1. Korinther 5, das müssen wir der Vollständigkeit halber hier auch sagen. Wir können nicht alles in einem absoluten Sinne beurteilen, obwohl wir im Grunde das Werkzeug dazu haben. Ja, wir haben den Geist Gottes, der alle Tiefen Gottes erforscht, aber nur so weit, wie der Herr sie uns auch offenbart. Das ist die Grenze, ja, die er uns auch setzt. Und deshalb lesen wir in 1. Korinther 4 ein ganz wichtiges Wort zu diesem Thema. So urteilet oder richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt. Warum? Welcher auch erstens das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und zweitens die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann, und es gestattet mir einzufügen, erst wird drittens einem jeden sein Lob werden von Gott. Das bedeutet doch ganz einfach, dass es in unserem Leben sicher eine ganze Menge Dinge gibt, ja, die kriegen wir echt nicht auf die Reihe. Wenn wir jetzt fragen, warum muss jetzt unsere Schwester in diesem Zustand im Krankenhaus liegen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Herr sie wegnimmt, ist viel, viel größer, als dass sie hier bleibt, hat uns ja Manuel vorhin gesagt. Warum? Darüber werden wir hier keine Antwort kriegen. Ja? Weil das Gottes Sache ist, das zu entscheiden. Ja? Zwei Dinge sind ganz entscheidend für uns, nämlich das Verborgene der Finsternis, das ist ein Thema, was ist die Finsternis? Das ist Satan und sein Gefolge. Ja? Und die beeinflussen die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die haben bisweilen auch Zugriff auf uns. Ja, können uns malträtieren und bearbeiten und wir können das nicht auf die Reihe kriegen. Wir kriegen keine Antwort. Warum ist das so? Ja? Das kann uns der Herr auch nicht offenbaren jetzt. Der nächste große Punkt ist die Ratschläge der Herzen. Ja, ich weiß doch nicht, ob der, mit dem ich oder mit der ich jetzt im Moment rede, ob die mir alles sagt, was sie da drin denkt. Ja, ob sie nicht so denkt und so redet. Ja. Die Ratschläge der Herzen, das ist was ganz Entscheidendes, was uns zur Beurteilung fehlt. Ja, das wissen auch Eltern mit ihren Kindern. Ja, wenn die Kinder ihnen was sagen, dann wissen sie nicht immer, ob das stimmt, was die da gerade von sich geben. Ja, oder? Also ich weiß es nur meiner Kindheit, meine Eltern manches gesagt, wo sie ganz sicher geglaubt haben, dass das nicht so ganz stimmt, was ich da gerade von mir gebe. Ja? Und trotzdem waren sie sich nicht sicher. Für uns geschieht das, was der Paulus hier in dem 5. Vers sagt, am Richterstuhl des Christus. Dort wird restlos alles offengelegt. Ja? Da erfahre für mich bin ich überzeugt, dass das eine Privataudienz zwischen meinem Herrn und mir sein wird. Ja? Macht er nicht vor allen dran, braucht er gar nicht. Ja? Wird er mir erklären, du, das und das und das war so und so und so. Und was mache ich dann? Ja, dann stehe ich da und sage, jetzt verstehe ich, warum es damals so war. Ja? Oder ich bin auch erschüttert, ja, dass ich mich so irren konnte. So beides passieren. Ja. Aber zum Schluss wird ein Lob rauskommen, sagt der Paulus hier. Und das ist das Kostbare daran. Deshalb habe ich keine Angst, ja, vor dem Richterstuhl des Christus. Ich freue mich im Gegensatz dazu, obwohl ich ganz genau weiß, dass manches Beklemmendes über mich, ja, dort zum Ausdruck kommen wird. Und geklärt werden muss, ja, auch in der Beziehung untereinander, in der Gemeinde, zu Geschwistern, zur Verwandtschaft und. Tausend Beziehungsgeflechte, die der Herr dort lehren muss. Dann wird das Verborgene der Finsternis, deren Einfluss auf unser Leben und unsere Umgebung geoffenbart, dann werden alle Ratschläge der Herzen offenbar, mit denen wir es zu tun haben. Dann kriege ich raus, warum der oder die damals mir gegenüber so komisch war. Da kriege ich vielleicht raus, Das wollte die gar nicht, oder der wollte das gar nicht, das ist so geworden. Ja, und ich war der oder der den böse, und das wäre gar nicht notwendig gewesen. Ja, das sind lauter so Dinge, da kann man viele, viele Beispiele machen. Und damit ist schnell klar, und das ist mir ganz wichtig, auch für mich selber zur Ermahnung, nur der Herr kann wirklich eine objektive Bewertung vornehmen von mir oder von den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Ob glauben, gläubig oder nicht gläubig, spielt keine Rolle. Und unsere Beurteilung ist immer, wirklich immer subjektiv. Auch das muss ich akzeptieren lernen. Ja, das ist so. Aufgrund des Texts, da reicht der einzige Vers von Paulus schon in 1. Korinther 4. Jetzt bin ich auch gleich am Ende. Der Vers 16 kommt jetzt noch. Das ist eigentlich fast nur die Zusammenfassung noch. Ja, dort geht es mit einem Denn weiter. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn oder Denksinn. Paulus zitiert hier wieder Jesaja, um uns noch einmal daran zu erinnern, dass wir nicht beliebig in alle Tiefen Gottes, so wie das Vers 10 steht, eindringen können, obwohl wir Gottes und Christi eigenen Geist in uns tragen, also mit ihm geistverwandt sind. Ja? Wir sind wirklich mit unserem Herrn geistverwandt. Ja? Warum? Weil wir seinen Geist in uns tragen und damit ein Stück von ihm selber. So können wir nur so weit in die Tiefen Gottes eindringen, wie er sie uns offenbart. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet. Ich möchte an der Stelle aus Jesaja 40 die Verse 12 bis 14 lesen. Und ihr werdet gleich merken, das erinnert an die große Rede Gottes an Hiob in den Kapiteln 38 bis 41 im Hiob-Buch. Jesaja 40, 12 bis 14. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist Jahwes gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hätte? So lautet das Originalzitat, aus dem der Paulus nur den kurzen Teil herausgenommen hat. Ja? Das heißt, der Herr hat eine ganze Menge Sachen gemacht, ja, zu denen können wir gar keinen Zusammenhang herstellen. Wenn ihr mal Hiob 38 bis 41 lest, da stellt der Herr 65 Fragen an den Hiob, worüber Gott sich über alles Gedanken gemacht hat, ja, und ihn fragt, ja, wo warst du, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so? Und der Hiob hat hier gelernt, ja, dass er Grenzen hat in dem, was er von seinem Gott erwarten kann an Informationen. Allerdings ist es schon so, dass soweit uns die Tiefen Gottes in der gesamten Schrift geoffenbart sind, sollen wir auch in sie vordringen und nicht dazwischen stehen bleiben. Ich soll zum Beispiel nicht sagen, naja, jetzt bin ich losgekauft und habe eine klare Hoffnung auf die Entrückung. Das haben wir doch alle. Alle anderen Ziele Gottes mit Israel und seiner Schöpfung, die sind für mich jetzt weniger wichtig. Würde ich so reden, dann wäre das zum Beispiel so, wie wenn ich ein großes, komplett mobiliertes Haus mit großem Garten, phänomenaler Aussicht nach allen Richtungen, geschenkt bekäme, würde zwar total beglückt Danke sagen, aber dann würde ich in den Keller dieses Hauses einziehen und in einem Raum mit einer 5-Watt-Funzel mein Leben fristen. Was würde der sagen, der mir das Haus gegeben hat? Der würde wirklich sagen, bist du denn von Sinnen? Zu was habe ich dir denn das Haus gegeben? Warum gehst du jetzt in den Keller? Wenn du da Kartoffeln rauf holst, ist das okay. Aber nicht da unten leben. Ja, das heißt, ich soll das ganze Haus in Besitz nehmen und von dem Haus leben, von dem, was in dem Haus alles da ist. Und das bei der heute, ja, ich habe den Eindruck, viele Heilige, ja, oder nicht wenige zumindest, die benehmen sich genauso. Sie wollen gar nicht in die göttliche Schau der ganzen Schrift eindringen. Sie sind mit ein paar wenigen Teilen der Gottesoffenbarung zufrieden. Und das ist ja bitter, oder? Für den, der die Offenbarung gegeben hat. Wenn ich nur 20 Seiten aus der Schrift rausnehme und das andere mir alles egal ist. Das darf doch nicht sein, oder? Das wäre so, wie wenn zum Beispiel, wenn man ein biblisches Beispiel nimmt an der Stelle, würde ich so mich benehmen wie der Bruder des verlorenen Sohns. Ja, wo ist denn der geblieben? Der war im Haus des Vaters, war immer gehorsam, aber was hat er eigentlich nie erlebt? Wer sein Vater ist, hat er nicht erlebt. Er hat sich nachher darüber aufgeregt, über den, der dann wirklich gemerkt hat, was er an seinem Vater hat, nachdem er von den Säuen gekommen war und sein Vater schon längst gewartet hat, dass der wieder zurückkommt. Der hat seinen Vater wirklich erlebt und er hat erfasst, um was es geht. Und das ist das, was wir doch auch tun wollen. Und schließlich in Vers 16b haben wir noch etwas sehr Kostbares, nämlich wir haben den Denksinn des Herrn Jesus Christus. Im Grund hat es Paulus schon in Vers 12 mit anderen Worten gesagt. Wir haben Geist direkt aus Gott empfangen und damit verbunden ist eben auch der Denksinn Christi. Wir können also in einem bestimmten Rahmen, eben mit den Begrenzungen, die ich vorher angesprochen habe, können wir Gottes Gedanken nachdenken. Ja, wir können Verbindungen herstellen zu einzelnen Gedanken, die uns Gott gegeben hat. Wir können sagen, ach, wenn das so ist, dann muss es ja nach dem Wort so und so sein. Ja, sind dann Gedankenkombinationen aufgrund von dem, was die Schrift uns offenbart. Und das sollen wir machen. Ja. Wir sollen so in das Wort hineinwachsen. Wir finden sehr viele geistliche Prinzipien, die Gott zu allen Zeiten anwendet und nach ihnen handelt. Ein klassisches Beispiel ist das Prinzip der Auswahl des stellvertretenden Opfers, der prophetischen Handlungsweise von Personen, die im Alten Testament streckenweise das Erlösungswerk Christi gelebt haben, wie der Hiob zum Beispiel unschuldig leiden musste, ja, als Vorbild auf den Herrn, der unschuldig ans Kreuz musste, wegen uns. Ja. Solche Dinge finde ich da. Dann auch das weite Feld der Symbolik und so weiter. Und es geht dann auch ganz persönlich in unser Leben hinein, indem wir fragen dürfen, ja, wie würde denn unser Herr und Haupt in dieser oder jener Situation unseres Lebens reden und handeln? Ja, das darf ich mir anhand der Schrift versuchen klarzumachen. Ja, deshalb habe ich den Denksinn Jesu Christi. Ja, kann also lernen zu denken, wie er in bestimmten Situationen unseres Lebens handeln wird. Und darin wollen wir doch wachsen bis hin zur Fülle des Christus. Bis dahin. Ich will noch danken. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns so gestellt hast, dass du uns dein ganzes Wort, die Offenbarung, gegeben hast. Und so möchten wir doch tiefer und tiefer hineinwachsen und lernen, den Denksinn unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus anzuwenden in unserem Alltag, in den ganz alltäglichen Dingen, die du uns aufträgst zu tun, für dich, für andere, für deinen Zweck, Herr. Und so dürfen wir auch jetzt unsere Inge dir anbefehlen, dass wir wissen, dass du ihr nahe bist und dass du auch, was mit ihr jetzt geschieht, längst vorher bestimmt hast. Und du wirst etwas Gutes daraus machen, auch wenn wir das vielleicht nicht so empfinden werden. Amen.